In unserer Lehrserie beschäftigen wir uns gerade mit Gottes Zielen für das neue Geschlecht in Christus. Wir hielten fest, dass Gott in erster Linie mit dem neuen Geschlecht das Ziel verfolgt, dass dieses neue Geschlecht in Christus, also der neue Mensch, jenen Zweck erfüllt, zu dem das erste Geschlecht, der erste Adam, geschaffen worden war, aber aufgrund seiner Sünde und seines Ungehorsams nicht erfüllte. In der vorigen Lehreinheit ging es darum, dass darüber hinaus das Ziel Gottes für das neue Geschlecht in Christus darin besteht, die Auswirkungen von Adams Sündenfall umzukehren. Und wir werden dies nun kurz rekapitulieren und dann weitermachen mit unserem aktuellen Thema, nämlich den speziellen Absichten Gottes für die Endzeit. Die Umkehrung der Auswirkungen von Adams Sündenfall durch das neue Geschlecht in Christus erfolgt in den folgenden 5 Punkten. Erstens, die Wesensänderung in Adam soll umgekehrt werden und die Gläubigen sollen Teilhaber der Natur Gottes werden. Dadurch entfliehen sie dem Verderben bzw. Verfall, der durch die Begierde in der Welt ist. Zweitens, die Autorität, die Satan Adam wegnahm, wird wieder an Christus übertragen und in Christus auf das neue Geschlecht, damit sie vom neuen Geschlecht im Namen Christi ausgeübt werde. Drittens, die Gläubigen werden von der Drangsalierung und Einflussnahme durch böse Geister befreit und bekommen Autorität über böse Geister, die im Namen Jesu ausgeübt wird. Viertens, der Zustand der Nichtigkeit, dem die gesamte Schöpfung durch den Sündenfall Adams unterworfen ist, wird getilgt und die Schöpfung wird davon befreit werden, und zwar durch das, was die Bibel als das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes bezeichnet, was mit der Auferstehung im Zusammenhang steht und mit den Absichten und Haushaltungen Gottes, die auf die Auferstehung folgen. Fünftens, durch Adams Sündenfall wurde das Geschlecht Adams in Schuld und Rebellion mit Satan identifiziert. Durch den Tod und die Auferstehung Christi wird das neue Geschlecht mit Christus in dessen Gerechtigkeit identifiziert und wird dadurch zu Werkzeugen, um das Reich Satans zu stürzen. In dieser Lehreinheit möchte ich mich nun mit bestimmten speziellen Absichten Gottes beschäftigen, die in dem Zeitalter und in den Tagen, in denen wir leben, ihren Höhepunkt erreichen. Mit anderen Worten, aus den allgemeinen Absichten Gottes lassen sich bestimmte konkrete Anwendungen ableiten, die sich auf die Zeit beziehen, in der wir leben und die ausgesprochen aufregend und wunderbar sind. Wenn wir nur ermessen könnten, was Gott uns offenbaren möchte in Bezug auf unsere spezielle Verantwortung als Gläubige in Christus in unserer heutigen Zeit, dann würde das zweifelsohne jeden von uns begeistern. Ich möchte einleitend sagen, dass in vielen, vielen verschiedenen Passagen der Bibel über jeden Zweifel erhaben vorausgesagt wird, dass es am Ende dieses Zeitalters eine spezielle Intervention Gottes in seiner souveränen Gnade zugunsten seines Volkes geben wird. Das wird nichts sein, was wir uns verdient haben oder das uns zustehen würde, sondern es wird schlicht und einfach ein Akt der Gnade Gottes sein. Und wie alles, was Gott aus Gnade anbietet, muss auch dies im Glauben angenommen werden und nicht durch Werke. Aber Gott hat erklärt, dass er am Ende dieses Zeitalters, wenn alles auf seinen Höhepunkt zustrebt, in seiner Gnade zugunsten seines Volkes eingreifen wird und ein Werk der Wiederherstellung vollbringen wird, das das Zeitalter seinem Höhepunkt entgegenführen wird. Sehen wir uns Apostelgeschichte 2,16 folgende an. Dort wird Gottes Absicht einer Intervention am Ende der Zeit klar und deutlich formuliert. Ich lese Apostelgeschichte 2,16-21. Die Worte des Apostels Petrus aus seiner großartigen Pfingstpredigt, die er hielt, unmittelbar nachdem der Heilige Geist gekommen war und sich die Gemeinde Jesu Christi zum ersten Mal öffentlich in ihrer neuen Kraft und Autorität manifestiert hatte. Petrus sagt, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben, Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel, und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Hier proklamiert der allmächtige Gott, was er tun wird. Er sagt, in den letzten Tagen werde ich von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Viele Verheißungen des Wortes Gottes sind mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Und zwar in dem Sinne, dass Gott zum Gläubigen gesagt, wenn du das und das tust, dann werde ich das und das tun. Das sind sogenannte bedingte Verheißungen. Ob sie sich erfüllen oder nicht, hängt davon ab, ob der Gläubige eine bestimmte Bedingung erfüllt oder nicht. Hier haben wir doch etwas vor uns, was ich als bedingungslose Verheißung bezeichnen möchte. Sie ist an keine weiteren Bedingungen gebunden. Gott sagt, in den letzten Tagen werde ich von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Er sagt nicht, vorausgesetzt die Gemeinden einigen sich oder vorausgesetzt die Theologen stimmen überein oder vorausgesetzt die Bischöfe erlauben es. Denn wenn er sich von solchen Dingen abhängig gemacht hätte, müssten wir wohl ewig warten. Aber Gott sagt vielmehr, zu einem bestimmten Zeitpunkt werde ich, ohne dass ihr es verdient habt, ohne dass es euch zustehen würde und ohne dass ihr bestimmte Bedingungen erfüllt habt, zugunsten meines Volkes intervenieren, indem ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgieße. Und ich glaube, dass wir exakt in dieser Zeit leben. Es ist klar, dass diese Prophetie, obwohl ihre Erfüllung mit dem Pfingsttag begann, noch nicht vollständig und zur Gänze erfüllt ist, weil diese Worte ja direkt zum Ende der Zeit hinführen. So heißt es beispielsweise in Vers 20, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das ist der Tag, an dem Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das ist klar. Diese letzte Ausgießung des Heiligen Geistes soll also direkt in die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus münden. Es ist absolut unlogisch und unbiblisch zu behaupten, dies sei am Pfingsttag erschöpfend und endgültig erfüllt worden. Nein, was die Leute am Pfingsttag sahen, war lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Gott für das Ende dieses Zeitalters verheißen hat. Die eigentliche, endgültige Erfüllung soll unmittelbar vor dem großen und herrlichen Tag des Herrn erfolgen. Außerdem soll es eine universelle, allumfassende Ausgießung auf alles Fleisch sein. Es gab ein großes und wunderbares Wirken des Heiligen Geistes in der Urgemeinde, das jedoch zweifelsohne nicht alles Fleisch erreicht hat. Es hat nicht alle Teile der Menschheit erreicht. Aber Gott sagt, am Ende dieses Zeitalters werden alle Teile der Menschheit diese göttliche Heimsuchung durch den Heiligen Geist erleben. Ich persönlich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Gott es genau so meint, wie er es hier sagt. Und dass er es genauso tut und tun wird, wie er es gesagt hat. Kein Teil, kein Segment der Menschheit wird bei dieser letzten großen Heimsuchung durch den Heiligen Geist übergangen werden. Seit 5 oder 10 Jahren erleben wir, wie Gott großartige Dinge tut. Aber ich glaube dennoch, dass dies nur ein winziger Vorgeschmack auf das ist, was Gott tun wird, möglicherweise noch in diesem Jahrzehnt. Und zwar als Erfüllung dessen, was er hier verkündet. Aber wir müssen uns unbedingt vergegenwärtigen, dass Gott dies nicht tut, weil es unser Verdienst ist. Und dass er es nicht wegen unserer Rechtschaffenheit tut. Er tut es aus seiner souveränen Gnade heraus. Wir blicken zurück auf viele Jahrhunderte, in denen die Gemeinde gegen Finsternis, Ignoranz und Verfolgung ankämpfte, und wir sehen, wie Gott in diesen Zeiten großartige, fähige Männer von Format aufstehen ließ, beispielsweise Luther, Wesley und so weiter. Wir sind nicht besser als diese Männer. Ja, vermutlich sind sie uns bei weitem überlegen gewesen. Aber Gott tut das eben nicht, weil wir besser wären oder weil wir schlechter wären. Er tut es aufgrund seiner Gnade und Treue. Aber vergesst nicht, dass wir für das Licht, das uns heute in unserer heutigen Zeit zur Verfügung steht, Rechenschaft ablegen müssen. Wir können uns nicht hinter Luther und Wesley verstecken und sagen, gut, das und das hat Luther geglaubt und das hat Wesley verstanden. denn das Licht ist heute in der Gemeinde als Ganzes betrachtet viel heller, als es in den Tagen Luthers und Wesleys der Fall war, obwohl sie vermutlich als Männer, als Einzelpersonen weitaus größer waren als wir. Jemand sagte einmal zu mir, und vielleicht ist es euch eine Hilfe. Er sagte, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Helligkeit der Sonne und dem Reifeprozess der Feldfrüchte. Je reifer die Feldfrüchte werden und sich damit der Ernte nähern, desto intensiver wird das Licht der Sonne. Und das ist unumkehrbar. Die Umkehrung wäre zerstörerisch. Wenn beispielsweise eine Junisonne im März auf die Feldfrüchte scheinen würde, würden sie verdorren und eingehen. Wenn hingegen eine Märzsonne im Juni auf die Feldfrüchte scheinen würde, würden sie gar nicht reif werden. Mit anderen Worten, je näher wir der Ernte kommen, desto heller und intensiver wird das Licht. Und wir müssen für das Licht, das wir haben, Rechenschaft ablegen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn sich Christen hinter Luther und Wesley und anderen großen Gottesmännern der Vergangenheit verstecken und sagen, nun, das haben sie geglaubt und das ist gut genug für mich. Denn Gott wird von dir keine Rechenschaft fordern für das Licht, das Luther hatte. Gott wird von dir Rechenschaft fordern für das Licht, das dir heute in unserer Zeit zur Verfügung steht. Jesus sagt, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und in unserer heutigen Zeit stehen der Gemeinde Jesu Christi im Allgemeinen mehr Licht und Kraft zur Verfügung als in all den früheren Jahrhunderten seit der Zeit der Urgemeinde. Und ich und du, wir müssen als Männer und Frauen leben, die für das Licht, das ihnen die Gnade Gottes am Ende dieses Zeitalters zur Verfügung stellt, Rechenschaft ablegen. Diese göttliche Intervention am Ende des Zeitalters wird in Apostelgeschichte 3 nun näher beschrieben. Es handelt sich dabei um eine sehr, sehr bedeutsame Passage, die ich jetzt aufschlagen möchte. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Wir brauchen den Kontext nicht zu lesen. Die Worte stammen von Petrus. Er sagte zum Volk Gottes seiner Zeit: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wie ihr in der Studienhilfe sehen könnt, werden hier vier Phasen offenbart, die das derzeitige Zeitalter seinem Ende nahe bringen werden. Diese Phasen werden in der Studienhilfe folgendermaßen formuliert. Erstens, Gottes Volk tut Buße und kehrt um zu ihm. Zweitens, Zeiten der Erquickung. Drittens, Zeiten oder Phasen der Wiederherstellung. Viertens, Rückkehr Christi. Und damit wollen wir uns nun etwas eingehender befassen. Bevor Gott überhaupt und generell eine größere Heimsuchung göttlicher Gnade senden kann, muss immer eine Voraussetzung erfüllt sein, und zwar Buße seitens des Volkes Gottes. Das Hindernis für das Wirken Gottes findet sich nie bei den Ungläubigen. Das Hindernis für das Wirken Gottes findet sich immer bei den Gläubigen. Wenn Gott sich innerhalb seiner Gemeinde einen Weg bahnen kann, kann er sich überall einen Weg bahnen. In der großen Walliser Erweckung, die 1904 über Wales hinweg fegte und die ganze Welt bewegte, hatte Evan Roberts einen Slogan, der sinngemäß übersetzt lautet: Biege die Gemeinde und beuge die Welt. Das Problem besteht nicht darin, die Welt zu beugen, sondern darin, die Gemeinde zu biegen. Wenn Gott bei seinen Leuten freie Bahn hat, hat er überall freie Bahn. Aber wenn Gottes Volk nicht vor ihm kapituliert, hat Gott keinen Kanal, durch den er die Leute erreichen kann, die noch nicht ihm gehören. Deshalb muss jede große Intervention Gottes zu jeder Zeit damit beginnen, dass sein Volk seine Beziehung mit ihm bereinigt. Ein Bild dafür ist das Kommen Christi bei seiner Menschwerdung. Jesus hatte einen von Gott eingesetzten Vorläufer, der ihm vorausgeschickt worden war, nämlich Johannes der Täufer, der seinem Kommen den Weg bahnen sollte. Die Botschaft von Johannes, dem Täufer, könnte man kurz und prägnant mit zwei Worten zusammenfassen: Tut Buße. Und erst nachdem die Herzen des Volkes Gottes durch die Botschaft von Johannes dem Täufer vorbereitet worden waren, konnte dem Volk Gottes der Messias offenbart werden. Ich meine tatsächlich, erst dann konnte er offenbart werden. Erst musste Johannes kommen, um die Herzen der Menschen vorzubereiten, indem er sie zur Buße rief. Und dann, zu der von Gott bestimmten Stunde, wurde Jesus der Messias in menschlicher Gestalt offenbart. Ich glaube, dass dies eine exakte Parallele ist. Gibt es eine festgesetzte Stunde, in der Jesus Christus wiederkommen wird, die einzig und allein Gott Vater kennt? Ich glaube ja. Der Sohn kennt sie nicht, die Engel kennen sie nicht, aber Jesus sagt, es gibt eine Stunde, die allein der Vater kennt. Es gibt also eine festgesetzte Zeit, wann Jesus zurückkehren wird. Doch bevor Jesus zurückkehren kann, müssen die Herzen des Volkes Gottes durch Buße vorbereitet sein. Das ist jedoch eine exakte Parallele zum ersten Kommen Jesu. Es gab auch damals eine exakt festgesetzte Stunde dafür. Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt, und Paulus sagte, Gott habe in der Fülle der Zeit seinen Sohn gesandt. Es gab eine absolut festgesetzte Stunde. Dennoch konnte Jesus erst dann kommen, als Gottes Volk durch die Botschaft von der Buße vorbereitet worden war. Seht ihr, hier geht es auch um das Thema Vorherbestimmung bzw. Prädestination und um das Thema der Vorkenntnis Gottes. Gott sagt, es kann erst dann geschehen, wenn ihr Buße tut, aber er weiß, wann wir Buße tun werden. Und aus diesem Grund konnte Jesus beim ersten Mal erst dann kommen, nachdem Gottes Volk durch Buße zu ihm zurückgerufen worden war. Und Jesus wird auch beim zweiten Mal erst dann kommen können, nachdem Gottes Volk durch Buße zu ihm zurückgerufen worden ist. Dennoch ist Gott dieser Zeitpunkt bekannt. Doch für dich und mich ist nicht der exakte Zeitpunkt das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott sein Volk zur Buße ruft. So tut nun Buße und bekehrt euch. Kehrt um zu Gott. Das ist es, was es bedeutet. Dass eure Sünden ausgetilgt werden. Seht ihr? Es sind die Sünden des Volkes Gottes, die zwischen Gott und dem Weg stehen, den er in der Welt gehen möchte. Jesaja sagt in Jesaja 59,2: Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Aber die Sünden meines Volkes verhindern, dass ich höre und verhindern, dass ich meinen Arm ausstrecke. Gott sagt in 2. Chronik 7,14: Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es sind die Sünden des Volkes Gottes, die es verhindern, dass unser Land geheilt wird. Wir sind verantwortlich für den Zustand, in dem sich die Ungläubigen befinden. Es sind nicht die Hippies und nicht die Alkoholiker, mit denen Gott die Probleme hat. Es ist Gottes Volk, mit dem er die Probleme hat. Das war schon immer so. Das Gericht muss im Haus Gottes beginnen. Das ist die Botschaft für das Ende dieses Zeitalters. Wenn Gottes Volk Buße tut und zu ihm umkehrt, seine Beziehung mit ihm bereinigt und, wie ich hinzufügen muss, auch die Beziehungen untereinander bereinigt, was ja das große Problem der heutigen Christenheit ist, dann werden Zeiten der Erquickung kommen. Das Wort Zeiten erscheint in dieser Bibelübersetzung zweimal in einem Vers. Aber im Original handelt es sich um zwei verschiedene Worte. Im Zusammenhang mit Erquickung ist eine Saison gemeint, eine Jahreszeit, ähnlich wie der Frühling oder der Herbst. Wir werden einen wunderbaren geistlichen Frühling der Erneuerung und Erquickung haben. Es ist doch wirklich herrlich, wenn im Frühling alles grünt und das Leben in die Natur zurückkehrt. Gottes Volk kann auch so einen Frühling der Erquickung haben, wenn es sich von seinen Sünden abwendet und von seiner Starrsinnigkeit und von seiner Rebellion und von seinen falschen Haltungen und falschen Beziehungen und seine Beziehung zu Gott bereinigt. Gott sagt, ich habe Saisonen der Erquickung, die ich euch senden werde. Diese Saisonen der Erquickung werden in eine weitere Phase münden, nämlich die Zeit oder Periode der Wiederherstellung, und zwar der Wiederherstellung aller Dinge. Davon ist in Vers 21 die Rede, wo es Zeiten heißt, aber es ist eine Periode gemeint. Es ist nicht dasselbe Wort wie Saison oder Jahreszeit, es ist die Periode der Wiederherstellung aller Dinge. Ich bevorzuge diese Formulierung Wiederherstellung aller Dinge, wovon Gott ja seit Anbeginn der Welt durch den Mund all seiner heiligen Propheten gesprochen hat. Beachtet, dass dieser Höhepunkt des Zeitalters von jedem Propheten, den Gott jemals auf Erden hatte, prophezeit worden ist. Es ist der Höhepunkt des gesamten Wirkens Gottes. Das ist das Grundthema aller Prophetie. Ich meine damit jedoch nicht das, was man häufig als Allversöhnung bezeichnet. Ich möchte das klar und deutlich sagen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich glaube nicht, dass Satan und die gefallenen Engel und die Dämonen und die unbußfertigen, toten Gottlosen jemals mit Gott versöhnt werden. Es gibt in der Bibel keinen einzigen Hinweis darauf. Ich spreche vielmehr von etwas, das in diesem Zeitalter mit und an Menschen geschieht, die noch hier auf Erden leben, die Wiederherstellung aller Dinge. Das Wort Wiederherstellung bedeutet, wie ich es verstehe, Folgendes: Dinge wieder an ihren richtigen Ort zurückbringen und wieder in ihren richtigen Zustand zurückversetzen. So verstehe ich den Begriff Wiederherstellung. Dieses Wort wird in Matthäus 17,11 verwendet, und zwar wiederum im Zusammenhang mit dem Ende dieses Zeitalters. Und es wird im Zusammenhang mit dem Dienst des Elia verwendet. Jesus sagt nämlich, Elia kommt zwar zuerst und wird alle Dinge wiederherstellen. Also vor der Wiederkunft Jesu Christi wird Elia kommen und alle Dinge wiederherstellen. Alle Dinge werden an ihren richtigen Platz zurückgebracht werden. Er sagte, wenn ihr es annehmen könnt, Johannes der Täufer war Elia. Er war der Elia für mein erstes Kommen. Aber für meine Wiederkunft wird noch einmal ein Elia kommen, der wiederherstellen muss und alles an seinen Platz zurückbringen muss. Das ist die Botschaft der Stunde, die Botschaft von der Wiederherstellung. Gottes Volk wieder an seinen richtigen Platz zurückbringen und in seinen richtigen Zustand zurückversetzen. Und das wird auf einen Höhepunkt zulaufen. Das sehen wir eben in Apostelgeschichte 3. Es wird auf den Höhepunkt zulaufen, dass Gott noch einmal Jesus Christus senden wird, den der Himmel, wie es hier heißt, aufnehmen muss und, das ist die logische Ableitung, auch zurückhalten muss bis zu dieser Periode der Wiederherstellung aller Dinge. Wir haben hier also einen absolut festgelegten Fahrplan, wie Gottes Programm für das Ende dieses Zeitalters aussieht. Natürlich ist der Zeitfaktor in der Kenntnis Gottes verborgen, er ist uns nicht offenbar. Aber es sind vier Phasen festzuhalten, die in einer bestimmten Ordnung aufeinander folgen. Die Buße des Volkes Gottes, Saisonen der Erquickung, die Wiederherstellung aller Dinge, das heißt die Rückversetzung aller Dinge an ihren richtigen Ort und ihren richtigen Zustand, und im Zusammenhang mit dieser letzten Periode die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist Gottes Fahrplan für das Ende des Zeitalters. Er ist klar ersichtlich. Er ist nicht nur klar und eindeutig formuliert, sondern wird auch von allen großen Prinzipien der Heiligen Schrift gestützt. Als Petrus am Pfingsttag über diese Dinge sprach, zitierte er den Propheten Joel. Er sagte, das ist es, worüber der Prophet Joel gesprochen hat. Und es ist auch Joel, bei dem wir den tatsächlichen Fahrplan für das Ende dieses Zeitalters finden. Diese Ereignisse werden von vielen Propheten vorhergesagt, aber es ist Joel, der uns einen Abriss, einen Überblick gibt. Ich möchte mit euch nun diesen Überblick im Propheten Joel durchgehen. Ich habe schon häufig darüber gesprochen und vielleicht haben das auch einige von euch schon von mir gehört. Die Botschaft Joels bzw. die Offenbarung Joels ist in drei aufeinanderfolgende Phasen unterteilt: Verwüstung, Wiederherstellung und Gericht. Die Prophetie beginnt mit einem Bild der totalen Verwüstung, einer Verwüstung, die so umfassend ist, dass die Schrift sagt, so etwas wurde noch nie zuvor gesehen und wird auch nie wieder gesehen werden. Sie betrifft jeden Bereich des Erbes des Volkes Gottes. Im zweiten Kapitel folgt dann die Verheißung der Wiederherstellung. Und im dritten Kapitel haben wir schließlich die Warnung vor dem Gericht Gottes über jenen, die diese Wiederherstellung ablehnen. Es ist nun nicht meine Absicht, auf das Gericht über jenen einzugehen, die die Wiederherstellung ablehnen. Ich möchte vielmehr auf den Aspekt der Verwüstung und anschließend auf den Aspekt der Wiederherstellung eingehen. Schlagen wir dazu Joel 1 auf und lesen wir die Verse 4 bis 12. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Das sind vier vernichtende Insekten, der Nager, die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult, ihr Weinsäufer, alle über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden. Denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahin gewelkt das Öl. Also totale Verwüstung. Steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude, fern von den Menschenkindern. Das ist also die totale Verwüstung des Erbes des Volkes Gottes. In dieser Prophetie Joels stehen zwei spezielle Gewächse im Vordergrund, der Weinstock und der Feigenbaum. Und ohne ausführlich auf Hintergrundrecherchen einzugehen, möchte ich euch nur kurz meine Meinung dazu sagen. Ich akzeptiere den Weinstock als Sinnbild für die Gemeinde und den Feigenbaum als Sinnbild für Israel. Gott hat zwei Völker auf Erden. Das eine ist ein natürliches Volk, basierend auf natürlicher Abstammung, das ist Israel. Das andere ist ein geistliches Volk, basierend auf geistlicher Wiedergeburt, das ist die Gemeinde. Sie beide sind Gottes Volk. Die Gemeinde wird durch den Weinstock versinnbildlicht. Israel wird durch den Feigenbaum versinnbildlicht. Euch wird auffallen, dass in diesem Bild, das der Prophet Joel zeichnet, diese beiden Gewächse sowohl hinsichtlich der Verwüstung als auch hinsichtlich der Wiederherstellung im Vordergrund stehen. Greifen wir zum Beispiel Joel 1,7 heraus. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Das sind die beiden ersten Bäume, die uns hier vor Augen geführt werden und die bei dieser Verwüstung im Vordergrund stehen. Beachtet, dass der Feigenbaum abgeschält wurde. Das bedeutet, dass man ihm seine Rinde abgezogen hat. Und ich habe mir von Leuten, die sich viel besser mit Bäumen auskennen als ich, sagen lassen, dass sich die meisten Gefäße und Kanäle, die die Nährstoffe von den Wurzeln in die Äste und Zweige des Baumes befördern, in der Rinde befinden. Wenn man also bei einem Baum die Rinde abschält, zerstört man damit die Gefäße und Kanäle, die die Nährstoffe nach oben befördern, wodurch die Äste und Zweige weiter oben zwangsläufig verdorren, weil sie eben keine Nährstoffe mehr bekommen. Das ist das Bild der Verwüstung. Es gibt keine Nahrung mehr. Kein Leben gelangt mehr in die Äste und Zweige. Sie sind dürr und vertrocknet. Der Stamm ist weiß und entrindet. Ein ausgesprochen desolates und elendes Bild. Das ist der Feigenbaum Israel. Aber auch der Weinstock ist zu einer Wüste gemacht worden. Diese beiden Bäume finden wir wieder am Anfang von Vers 12, wo es heißt, der Weinstock ist vertrocknet. Und der Feigenbaum verwelkt. Es werden noch weitere Bäume erwähnt, aber sie sind sekundär. Primär liegt der Schwerpunkt auf dem Weinstock und dem Feigenbaum. Ich möchte euch noch auf etwas anderes in Vers 10 hinweisen. In diesem Vers werden einige ganz spezielle Dinge genannt, nämlich Korn, Most und Öl. Auch das ist wieder ein Leitthema, das sich wie ein roter Faden hier durchzieht. Was die Gemeinde, das geistliche Volk Gottes anbelangt, ist das Korn, das Wort Gottes, Das Öl ist der Heilige Geist und der Most oder Alternativübersetzung neue Wein. Der neue Wein ist die Freude. Wir sollten die Kraft des Wortes, die Salbung des Heiligen Geistes und schließlich diese Freude haben, die durch den neuen Wein versinnbildlicht wird. Aber all das ist vertrocknet und verwelkt. Es fehlt die Erkenntnis des Wortes, es fehlt die Salbung des Geistes und es fehlt die Freude. Dieses große äußerliche Zeichen der Verwüstung finden wir quasi als Zusammenfassung in Vers 12, wo es heißt, ja, vertrocknet ist die Freude fern von den Menschenkindern. Freudlose Menschen sind kraftlose Menschen und ineffektive Menschen. Es heißt in Nehemia 8,10, die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Ohne Freude hat das Volk Gottes keine Kraft. Aber die Freude baut sich auf aus der Kraft des Korns und der Salbung des Öls, also aus dem Wort und dem Geist. Beachtet, dass all das durch eine Invasion vernichtender Insekten zustande gekommen ist. Vers 4, der Nager, die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger. An einer anderen Stelle spricht Gott von meinem großen Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Diese Verwüstung geht also auf die Invasion eines Heers von Insekten zurück. Ich möchte an dieser Stelle kurz einen Einschub machen und euch sagen, wer diese Insekten meiner Auffassung nach sind. Wie ich es verstehe, sind diese Insekten innerhalb der Gemeinde Jesu die Dämonen. Und ich werde euch kurz erzählen, wie ich zu dieser Schlussfolgerung gelangt bin. Für einige von euch ist das vermutlich nichts Neues, dass der Herr meine Frau und mich in den Befreiungsdienst hineingeführt hat. Wir haben uns nicht nach diesem Dienst ausgestreckt, sind aber ganz konkret vor etwa 7 Jahren in diesen Dienst hineingeführt worden. Dieser Dienst ist in vielerlei Hinsicht für mich zu einer sehr schockierenden Erfahrung geworden. Als uns in diesem Zusammenhang allmählich dämmerte, in welchem Zustand sich die Gemeinde befindet, war das für uns fast unerträglich. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Gottesdienst in einer Pfingstgemeinde. Es war eine gute Pfingstgemeinde, eine der besseren in den USA. Ich sprach auf einer Konferenz und ich war der letzte Sprecher an einem Abendgottesdienst. Es waren etwa 400 oder 500 Leute in der Gemeinde. Sie war voll bis auf den letzten Platz. Auf Aufforderung des Pastors hin sprach ich über das Thema böse Geister und Befreiung von bösen Geistern. Ich glaube, dass dies auch diese Gemeinde war, in der jene Frau aufstand, die mich herausforderte und beschimpfte. Ich denke, ich habe euch davon in der vorigen Lehreinheit erzählt. Am Ende meiner Predigt fragte ich die Anwesenden, wie viele von ihnen zu der Überzeugung gelangt wären, dass sie Befreiung von bösen Geistern bräuchten. Und nach Einschätzung der anderen Prediger auf der Bühne seien es bei einem Aufruf mindestens 75% der Anwesenden gewesen, die die Hand hoben, also 3 von 4 Leuten. Und wir hatten einen fantastischen Gottesdienst, denn die Gänge waren verstopft und es gab keine Möglichkeit, zu den Leuten hinzukommen. Wir mussten ihnen sozusagen en masse dienen und viele von ihnen wurden befreit. Das hat jedoch in mir ein gedankliches Problem aufgeworfen, da ich wusste, dass dies im Großen und Ganzen eine gute Gemeinde war, mit Pfingstlern und Leuten aus anderen Denominationen. Aber ich dachte, wie kann es nur sein, dass in einer Gemeinde dieser Art, der Crème de la Crème des Volkes Gottes, wie wir es heute auf Erden kennen, 3 von 4 Leuten Befreiung von bösen Geistern brauchen. Und ich habe es ja ihnen nicht in den Mund gelegt oder gesagt, dass sie Befreiung brauchen. Sie haben es mir signalisiert. Sie haben die Hand gehoben. Ich dachte mir, bin ich auf dem Irrweg? Bin ich auf Abwegen? Bin ich völlig daneben? Lasse ich mich irreführen? Stimmt was mit mir nicht? Und mehr oder weniger sagte ich in meinem Inneren, Gott, wenn du mir nicht zeigst, dass dies mit deinem Wort übereinstimmt, dann weiß ich nicht, ob ich damit weitermachen werde. Ich habe das zwar nicht gesagt, aber gedacht. Anschließend gingen meine Frau und ich nach Großbritannien und Gott spricht zu mir oft an sehr untypischen Orten. Wir saßen in einem Restaurant und warteten auf unser Essen, als Gott anfing, mir diese Frage zu beantworten. Er sprach nicht mit hörbarer Stimme zu mir, aber es war so, als sei in meinen Gedanken ein Dialog mit dem Herrn abgelaufen. Und ich dachte über diese Frage nach. Kann es wirklich sein, dass 3 von 4 Leuten in der Gemeinde Jesu Befreiung von bösen Geistern brauchen? Ich bestehe dabei natürlich nicht auf ein bestimmtes, exaktes, zahlenmäßiges bzw. prozentuales Verhältnis. Und der Herr sagte zu mir Folgendes. Moment mal, hast du nicht schon oft über Joel gepredigt? Ich erwiderte, ja, Herr. Und er sagte, Du sagtest, das Thema von Joel sei Verwüstung, Wiederherstellung und dann Gericht. Ich sagte ja. Er sagte, und hast du dabei nicht auch gesagt, die Verwüstung betreffe jeden Bereich des Erbes des Volkes Gottes? Ich erwiderte, ja, Herr. Und hast du dabei nicht auch gesagt, und ich werde im Rahmen dieser Lehreinheit gleich darauf zu sprechen kommen, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, hast du dabei nicht auch gesagt, in Joel gäbe es zwei Bäume, den Weinstock und den Feigenbaum, wobei der Weinstock für die Gemeinde und der Feigenbaum für Israel steht? Ich sagte, ja, Herr. Dann fuhr er fort, hast du jemals darüber nachgedacht, was die Ursache dieser Verwüstung ist? Ich sagte, nein, Herr, aber gerade jetzt denke ich drüber nach. Es war die Invasion eines Heers von Insekten. Und wenn ich die Stimme des Herrn richtig verstanden habe, dann sagte er zu mir, mein Volk ist Opfer einer systematischen Invasion der Kräfte des Feindes geworden. Das ist kein Zufall. Das ist Teil einer systematischen Strategie Satans, jeden Bereich der Gemeinde von der Kanzel bis zu den Hinterbänklern zu befallen. Es ist eine Invasion böser Geister. Und eine wesentliche Auswirkung der Ausgießung des Heiligen Geistes wird die Austreibung dieser bösen Geister sein. Und als ich das erkannte, machte es Klick in meinem Kopf. Ich möchte dies keinem von euch aufdrängen, aber in diesem Augenblick erkannte ich, dass dies absolut mit der Offenbarung des Wortes Gottes übereinstimmt und dass die Austreibung dieser Invasionsarmee ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was im Zusammenhang mit diesem Prozess der Wiederherstellung prophezeit worden ist. Satan hat eine fünfte Kolonne innerhalb der Gemeinde Jesu. Wir wollen in diesem Zusammenhang jetzt nicht über Israel sprechen, sondern über die Gemeinde Jesu. Wisst ihr eigentlich, wo dieser Begriff fünfte Kolonne herkommt? Das ist sehr interessant. Er tauchte zum ersten Mal im Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1936 auf, als die Spanier einander aus innenpolitischen Gründen in ihrem eigenen Land bekämpften. Ein spanischer General belagerte eine bestimmte spanische Stadt. Ein zweiter General kam zu ihm und fragte nun, welchen Plan zur Eroberung dieser Stadt haben Sie denn? Und der erste General erwiderte, ich habe vier Kolonnen, die auf die Stadt zumarschieren, eine von Norden, eine von Süden, eine von Osten und eine von Westen. Dann pausierte er und fügte hinzu, aber es ist meine fünfte Kolonne, von der ich ausgehe, dass sie die Stadt einnehmen wird. Und der zweite General fragte nach, wo ist denn Ihre fünfte Kolonne? Der erste General erwiderte, sie ist in der Stadt. Seht ihr, sie waren ja alle Spanier. Sie konnten etwaige Verräter nicht erkennen, weil sie alle dieselbe Sprache sprachen, alle dasselbe Aussehen hatten und es war alles gleich. Und auf diese Begebenheit geht der Begriff fünfte Kolonne zurück, der seither in vielen politischen Aktivitäten und bei der Kriegsführung des Öfteren eine wichtige Rolle gespielt hat. Genau dasselbe gilt für das Volk Gottes. Wenn wir jemals von Satan überwunden werden, dann nie von außen. Wir können von außen nicht besiegt werden. Satan hat nur eine Möglichkeit, jeden Einzelnen von uns individuell und uns als Gruppe, also kollektiv zu besiegen, und zwar mit seiner fünften Kolonne. Jesus sagt im Johannesevangelium über Satan, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Und weil er nichts in Jesus hatte, konnte er Jesus auch nicht überwinden. Es heißt in 1. Johannes 4,17, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Es ist möglich, dass wir, du und ich, durch die Gnade Gottes auch sagen können, Satan hat nichts in mir. Und wenn Satan nichts in mir hat, kann er mich auch nicht überwinden. Es gibt keine Möglichkeit, wie er das dann bewerkstelligen könnte. Aber wenn Satan eine fünfte Kolonne in mir hat, laufe ich ständig Gefahr, besiegt zu werden. Und wenn Satan eine fünfte Kolonne in der Gemeinde hat, läuft die Gemeinde ständig Gefahr, besiegt zu werden und kann Satan nie eine totale Niederlage zufügen. Satan ist clever genug zu erkennen, dass, solange er seine fünfte Kolonne in der Gemeinde halten kann, die Gemeinde auch nicht tun kann, wozu Gott sie berufen hat, nämlich Satans Reich zu stürzen. Das ist in gewisser Weise der Punkt, um den es eigentlich hier geht. Ich würde also aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen, dass es heute so ist, Befreiung von bösen Geistern ist eigentlich nicht das Thema dieser Lehreinheit, aber dass es so ist, dass mindestens so viele Christen Befreiung von bösen Geistern brauchen, wie Christen Heilung von Krankheit brauchen, ja, vielleicht sogar mehr. Wie ich die Schrift verstehe, braucht kein Christ krank zu sein. Und wie ich die Schrift verstehe, braucht kein Christ unter der Macht böser Geister zu stehen. Doch so, wie es derzeit in der Gemeinde aussieht, sind viele Christen krank und ich würde sagen, dass sogar noch mehr Befreiung von bösen Geistern brauchen. Das soll kein Tadel sein, sondern lediglich ein Statement einer objektiven Tatsache. So ist es. Die Gemeinde ist im Lauf der Jahrhunderte systematisch infiltriert worden. Ich sagte mal zu einem Mann, weißt du, es ist schon seltsam, aber man stellt fest, dass Satan in jedem Vorstand oder Leiterkreis einer Gemeinde mindestens einen Repräsentanten hat und diesen dort absichtlich hineingesetzt hat. Der Mann sah mich ganz seltsam an, weil er es gerade mit einem Leiterkreis zu tun hatte, auf den genau diese Beschreibung zutraf. Das ist kein unglückseliger Zufall, sondern das Ergebnis einer satanischen Strategie. Er hat jeden Bereich der Gemeinde infiltriert, mit falscher Lehre, mit einem falschen Lebensstil, mit schlechten Beziehungen, mit verborgener Sünde. Er versucht, die Gemeinde zu lähmen und davon abzuhalten, ihrer Funktion gerecht zu werden, nämlich ihn zu stürzen. Und Gott hat in seiner Weisheit im Voraus gewusst und uns im Voraus gesagt, dass die Gemeinde niemals ihrer von Gott gegebenen Funktion gerecht werden würde, solange diese fünfte Kolonne nicht aus ihrer Mitte vertrieben ist. Das ist derzeit der springende Punkt von alledem, nämlich diese fünfte Kolonne hinauszuwerfen. Sehen wir uns nun das Bild von der Wiederherstellung an. Wir haben das Bild von der Verwüstung gesehen und festgehalten, dass diese Verwüstung in erster Linie von geistlichen Mächten, von bösen Geistern verursacht wird. Wir halten fest, dass auch die Wiederherstellung von einer geistlichen Macht verursacht wird, nämlich vom Heiligen Geist. Geist gegen Geist. In dem Maß, wie der Geist Gottes wieder in die Gemeinde zurückkehrt, in dem Maß müssen auch die bösen Geister kapitulieren und ihre Position aufgeben. Die Wiederherstellung wird in Joel 2 angekündigt. Wir sehen uns Vers 18 und 19 an. Dort ist von jener Zeit die Rede, wenn Gottes Volk an den Punkt gekommen ist, an dem es ohne göttliche Intervention nichts mehr tun kann, wenn es auf die Barmherzigkeit Gottes und auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Es heißt in Vers 18, und der Herr eiferte für sein Land, und er hatte Mitleid mit seinem Volk, oder wird Gnade mit seinem Volk haben. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl. Beachtet wieder diese drei Dinge, das Wort, der Geist und eure Freude werden zurückkehren, dass ihr davon satt werdet. Wie viele Christen sind heutzutage in diesem Sinne satt? Nur sehr, sehr wenige. Satt in diesem Sinne bedeutet, dass man alles im Überfluss hat. 2. Korinther 9, 8, Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Das heißt es, satt zu sein, Überfluss haben. Gottes Volk in unserer Zeit ist eine unzufriedene, frustrierte und bedürftige Gruppe von Menschen. Doch wenn Gott mit dem Korn, dem Most und dem Öl kommt, wird das Volk Gottes satt werden. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Nationen. Ihr werdet nicht länger Zielscheibe ihres Spotts sein. Die Welt wird euch nicht länger ansehen und sagen, die sind ja von gestern, die sind irrelevant, die sind überflüssig, die können uns nichts bieten. Und ich werde die nördliche Armee von euch entfernen, also die Invasionstruppen. Weiter mit Vers 21, weil sich ein Teil von dem ja wortwörtlich auf Israel bezieht, fürchte dich nicht, du Erdboden. Wenn Gott wirkt, hört Gottes Volk auf, sich zu fürchten. Ich sagte es ja schon, du kannst erst dann so werden, wie Gott dich haben möchte, wenn du frei von Angst bist. Gott möge uns schenken, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Weiter im Text. Fürchte dich nicht, du Erdboden. Juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht. Der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Seht ihr, Ganz am Anfang dieser Wiederherstellung haben wir wieder diese beiden Bäume, den Feigenbaum und den Weinstock. Lesen wir weiter. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Wir werden etwas später in diesem Kapitel noch klar und deutlich sehen, dass der Regen ein Sinnbild für den Heiligen Geist ist. Das ist Vers 28. Dieser Vers bezieht sich auf den Heiligen Geist. Beachtet, dass Gott den Regen schenkt. Das ist eine der großen Aussagen der Schrift. Der Mensch kann keinen Regen machen. Er kann den Regen nicht kontrollieren. Er steht nicht unter seinem Kommando. Er untersteht der souveränen Kontrolle Gottes. Und Gott hat seinem Volk verheißen, dass er ihnen Regen schenken wird. Und er wird ihnen Regen in zwei Phasen schenken. Den Frühregen zu Beginn der Wintersaison und den Spätregen am Ende der Wintersaison. So hat Gott vorgesorgt und wir werden in dieser oder in der nächsten Lehreinheit sehen, dass der Regen wegen der Ernte gegeben wird. Halten wir doch jetzt diese Verheißung fest, so wie wir an Pfingsten den Frühregen empfingen. So werden wir am Ende dieses Zeitalters den Spätregen empfangen, die universelle, weltweite Ausgießung des Heiligen Geistes, die, wie wir bereits gesehen haben, in Apostelgeschichte 2 verheißen ist. Das Ergebnis wird die Wiederherstellung des Volkes Gottes sein. Lesen wir nun weiter. Und die Tennen werden voll Getreide, also voll Korn sein, und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und hier haben wir es wieder, Korn, Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten. Erstatten, das ist der Schlüsselbegriff. Ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Wieder diese vier großen Gruppen von Insekten, die im Rahmen dieser Invasion kamen. Wisst ihr, ich dachte immer, es steht hier nur, Gott werde sie vertreiben. Aber es steht hier ja mehr. Es heißt hier ja, und ich werde euch die Jahre erstatten, die sie gefressen haben. Und das ist etwas Gewaltiges. Gott führte mir das einmal sehr real vor Augen, als ich in der Stadt Birmingham in Alabama, in den USA, für eine Frau betete. Wir hatten gerade einen Gottesdienst, in dem Gott Beine von Menschen länger machte. Ich sagte dann zu den Leuten, holt euch das ganze Paket, nicht nur ein verlängertes Bein. Wenn das geschieht, dann holt euch alles. Eine Frau kam zu mir. Sie war teils verkrüppelt und teils gelähmt. Sie hatte irgendeine Krankheit, die die Knochen kaputt machte und sie konnte nicht lächeln. Sie konnte buchstäblich nicht lächeln. Ihr Gesicht war teilweise gelähmt und hatte eine Farbe wie Pergament und sie sah so elend aus, wie man es sich nur vorstellen konnte. Sie fing an, mir zu erzählen, was ihr alles fehlte und ich sagte einfach nur, bitte hören Sie auf, denn ich kann mir das nicht alles merken. Ich sagte, wir werden sehen, was Gott tun wird. Und ich betete für sie. Ich kann gar nicht sagen, ob ich Glauben hatte oder nicht. Ich trat einen Schritt zurück und sah zu, wie in den darauffolgenden 10 Minuten diese Frau komplett erneuert wurde. Ihre Haut veränderte sich. Und ganz offensichtlich muss sich auch die Struktur ihrer Knochen verändert haben. Sie konnte wieder lächeln, sie konnte ihre Hüften bewegen, sie konnte ihre Hände bewegen, sie konnte alles. Und eine Frau, die sie kannte und die mit ihr gekommen war, sagte, du siehst aus wie vor 10 Jahren. In 10 Minuten hatte Gott 10 Jahre des Leidens, der Krankheit und der Tragödie einfach ausgelöscht. Und genau das meint Gott, wenn er sagt, ich werde euch die Jahre erstatten, die diese Insekten gefressen haben. Nicht nur diese Insekten vertreiben, was ja allein schon etwas Wunderbares ist, sondern ihr Werk ungeschehen machen. Beachten wir auch noch Vers 25, wo Gott sagt, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Versteht ihr? Gott hat es zugelassen, dass Satan in die Gemeinde eindringt, weil die Gemeinde es verdient hat. Ungehorsam, insbesondere Starrsinn, werden einer Invasion von Dämonen immer Tür und Tor öffnen. Es heißt in 1. Samuel 15, 23, Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und wenn es ein Wort gibt, das die Gemeinde Jesu in unserer heutigen Zeit beschreibt, dann starrsinnig oder widerspenstig. Die Leute möchten tun, was sie wollen, ungeachtet dessen, was Gott in seinem Wort sagt. Sie gehorchen Gott nur, wenn es ihnen passt. König Saul war genau so. Er war ausgesandt, um im Namen des Herrn eine bestimmte Mission zu erfüllen, nämlich die Amalekiter zu vernichten und nichts Lebendiges von ihnen am Leben zu lassen. Aber er verschonte den König und die besten Schafe und Ochsen. Er kam zurück und sagte zu Samuel, gepriesen sei der Herr dein Gott, ich habe das Gebot des Herrn erfüllt. Und Samuel sagte, wenn du das Gebot des Herrn erfüllt hast, warum blöken dann Schafe und brüllen Ochsen? Tote Schafe blöken nicht und tote Ochsen brüllen nicht. O, sagte Saul, ich habe die Besten als Opfer für den Herrn deinen Gott verschont. Und es heißt in 1. Samuel 15, 22 folgende, Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Die Lektion, die wir daraus lernen sollen, besteht darin, dass Saul sagte, er hätte der Stimme des Herrn gehorcht. Nun, ich lehrte einmal über diese Geschichte in Afrika vor afrikanischen Studenten. Wir lehrten sie damals, damit sie selbst Kindern in der Grundschule biblische Geschichten nahebringen konnten. Aus diesem Grund vermieden wir es, ihnen einfach nur eine Geschichte ohne Bedeutung beizubringen. Wir brachten ihnen vielmehr immer auch eine geistliche Wahrheit bei, die sie den Schülern mit jeder Geschichte vermitteln sollten. Ich erinnere mich noch, dass ich meine Unterrichtsstunde vorbereitet hatte und schon zu 3/4 absolviert hatte und schließlich bei dieser Geschichte der Beauftragung des Saul durch den Herrn angekommen war und wie dieser darin ungehorsam gewesen war. Ich ging zur Tafel und sagte, jetzt werde ich euch die geistliche Wahrheit dieser Geschichte erzählen. Und das war auch so eine Gelegenheit, in der Gott tatsächlich zu mir sprach, deutlich, wenn auch nicht mit hörbarer Stimme. Und der Herr sagte, als ich zur Tafel ging, Augenblick mal, ich werde jetzt dir die geistliche Wahrheit dieser Geschichte nahebringen. Und als ich an der Tafel angelangt war, hatte ich sie und schrieb sie nieder. Sie lautete, unvollständiger Gehorsam ist ungehorsam. Das kann ich selbst heute nicht besser formulieren. Unvollständiger Gehorsam ist ungehorsam. Wenn du nur so viel vom Wort Gottes gehorchst, wie es dir gelegen kommt, dann tu nicht so, als würdest du gehorchen. Und das ist der Zustand der heutigen Christenheit in der westlichen Welt. Im Grunde tun sie nur so viel vom Wort Gottes, wie es ihnen passt. Und wenn es ihnen nicht passt, dann sagen sie, gepriesen sei der Herr, dein Gott, ich habe das Wort des Herrn gehalten. Und kennt ihr die Antwort Gottes darauf? Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen. In jener Phase der Geschichte Israels gab es zwei Reiche, das Reich Sauls und das Reich Davids. Das Reich Davids erwuchs aus dem Reich Sauls. Das Reich Sauls war verworfen worden, nicht weil Saul gesündigt hatte. Ja, David hatte gesündigt, er hatte Ehebruch begangen, aber Gott verwarf ihn nicht. Sauls Reich wurde verworfen, weil Saul das Wort des Herrn verworfen hatte. Er hatte sich seine eigene Version dessen zusammengezimmert, was Gott gesagt hatte. Und in der heutigen Christenheit gibt es ebenfalls zwei Reiche, das Reich Sauls und das Reich Davids. Das Reich Sauls erkennt man an genau derselben Sünde, die auch Saul hatte, das Wort des Herrn ablehnen und verwerfen. Wir glauben nur so viel, wie uns in unserem fleischlichen Denken gelegen kommt. Wir gehorchen so viel, wie es in unsere kirchliche Tradition passt, und dann geben wir vor, Gläubige zu sein, und wir geben vor, gehorsam zu sein. Aber Gott sagt, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Wenn ihr euch einmal mit der Laufbahn Sauls beschäftigt, werdet ihr sehen, dass sie drei aufeinander folgende Phasen umfasste, von denen jede auch auf unsere heutige Zeit übertragbar ist. Erstens, zunächst mal beanspruchte er unrechtmäßigerweise ein Amt, das nicht seines war. Er brachte Opfer dar, obwohl er nicht vom Stamm Levi war und deshalb gar kein Recht dazu hatte. Samuel sagte, aus diesem Grund hat der Herr dich verworfen. Zweitens, er verwarf das Wort des Herrn. Er hat nicht einfach nur eine Sünde begangen, sondern das Wort des Herrn verworfen. Er korrigierte die Schrift, die Botschaft Gottes, die durch seine Propheten erging. Und drittens, er beschäftigte sich mit Spiritismus, indem er eine Hexe aufsuchte. Und ich wage es, euch vorherzusagen, dass das Christentum unserer heutigen Zeit ohne jeden Zweifel einen von zwei möglichen Wegen gehen muss. Es gibt keinen dritten Weg. Viele gehen den Weg Sauls. Sie beanspruchen unrechtmäßigerweise eine Funktion, die Gott ihnen nicht gegeben hat. Denn Gott hat die Leiter der christlichen Gemeinde nicht gebeten zu entscheiden, ob Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht. Er hat sie nie gebeten, diese Entscheidung zu treffen. Er hat ihnen einfach nur gesagt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Wer über dem Wort Gottes zu Gericht sitzt, beansprucht unrechtmäßigerweise ein Amt, das Gott ihm nicht übertragen hat. Zweitens, und das ist eine Folge davon, sie lehnen das Wort des Herrn ab, weil es den Finger auf ihre Schuld legt. Und weil es eine Form von geistlicher Kraft in der Religion geben muss und der Heilige Geist das Wort Gottes und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ehrt und die Rebellischen und Ungehorsamen nicht ehren wird. Und ihr erinnert euch, was Saul sagte, als er zur Hexe ging. Er sagte, der Herr hat mich verlassen und er wird mir nicht antworten, weder durch Träume, noch durch Visionen, noch durch Prophetie, noch durch Urim oder Tummim. Aus diesem Grund ging er zu einer Quelle übernatürlicher satanischer Kraft, eben bei der Hexe von Endor. Und ich persönlich zweifle nicht im geringsten daran, dass das Christentum unserer heutigen Zeit in genau dieselbe Richtung unterwegs ist. Sie tun genau dieselben drei Dinge. Sie beanspruchen unrechtmäßigerweise eine Funktion, die nicht ihnen gehört. Sie verwerfen das Wort Gottes und sie gehen zu Medien, Hellsehern und Wahrsagern. Ich möchte nicht persönlich werden, aber in Bischof Pike hat man das perfekte Beispiel für diesen Prozess. Er zeigt in umfassender und äußerst klarer Art und Weise einen Prozess, der sich auf die gesamte rebellische Christenheit auswirken wird. Aber aus diesem Reich heraus wächst eben ein anderes Reich, das Reich Davids. Und so wie Saul die Entstehung des Reiches Davids bekämpfte und sich ihm widersetzte, weil er sah, dass darin sein Rivale heranwuchs, so wird auch ohne den allergeringsten Zweifel diese, wie auch immer man sie nennen möchte, institutionalisierte Form von Religion die Entstehung des wahren Reiches Gottes in den Leuten, die Gott und seinem Wort glauben, bekämpfen. Das ist die Scheidelinie, unsere Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Nun, diese Lehreinheit entwickelte sich etwas anders, als ich ursprünglich vorgehabt hatte. Ich vertraue darauf, dass der Herr es so wollte. Ich möchte abschließend nun noch auf diesen Aspekt der Wiederherstellung hinweisen, der so vollkommen zu unserem Zeitalter passt, in dem wir leben. Ich habe noch etwas vergessen, und zwar, ich erzählte euch ja von meinem kleinen Zwiegespräch mit dem Herrn in einem Restaurant in London. Und der Herr sagte damals zu mir, mein Volk ist Opfer einer systematischen Invasion der Kräfte des Feindes. Und ich sagte, jetzt habe ich verstanden. Ich sah in einem einzigen Augenblick die Gesamtsituation. Wenn Gott spricht, kann man alles auf einmal sehen. Dann fügte der Herr noch etwas hinzu, um das ich ihn gar nicht gebeten hatte. Er sagte, du hast auch gepredigt, dass es eine doppelte Wiederherstellung gibt. Der Weinstock, also die Gemeinde einerseits, und der Feigenbaum, also Israel, andererseits. Der Weinstock, die Gemeinde, wird in sein geistliches Erbe in Christus zurückgeführt. Der Feigenbaum Israel wird in sein politisches Erbe, das Land Israel, zurückgeführt. Ich sagte, ja, Herr. Und dann sagte er noch zu mir, und soweit ich die Stimme des Herrn richtig verstanden habe, ich will das niemandem aufdrängen, aber wenn ich die Stimme des Herrn richtig erkannt habe, dann sagte er dann noch zu mir, du weißt, wie weit mein Volk Israel in all diesen Jahrhunderten von seinem gottgegebenen Erbe in seinem Land entfernt war. Ich sagte, ja, Herr. Und er fügte hinzu, wie ich es sehe, ist die Gemeinde von ihrem geistlichen Erbe in Christus genauso weit entfernt wie Israel von seinem politischen Erbe im Land. Ich sagte, ich glaube das. Und da verstand ich. Ich würde nicht sagen, dass Gott es mir gesagt hat, aber da verstand ich, dass ein nicht minder großer Prozess, eine regelrechte Revolution notwendig ist, um die Gemeinde wieder in ihr geistliches Erbe in Christus zurückzuführen, wie notwendig ist, um Israel wieder in sein politisches Erbe im Land zurückzuführen. Und diese beiden Prozesse verlaufen exakt parallel. Das ist wirklich etwas Faszinierendes. Wenn man sich die einzelnen Daten parallel betrachtet, dann passen sie ganz exakt und perfekt zusammen. Bevor wir uns kurz noch einige dieser Daten ansehen, wollen wir noch Lukas 21 aufschlagen. Ich möchte euch zeigen, dass Jesus sich auf diesen Prozess bezog, als er die Ereignisse voraussagte, die das Ende dieses Zeitalters kennzeichnen würden. Lukas 21, 29 bis 31. Nachdem Jesus in den vorangegangenen Versen von Lukas 21 sein großes prophetisches Bild vom Abschluss des Zeitalters gezeichnet hatte, fasst er es jetzt in Vers 29 bis 31 in folgendem kleinen Gleichnis zusammen. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist natürlich ein Gleichnis aus der Natur. Am Ende des Winters sind die Bäume kahl und tragen keine Blätter und keine Knospen. Und dann sieht man auf einmal all die kleinen Knospen an den Zweigen wachsen und schon weiß man, dass der Sommer kommt. Du brauchst nicht in eine Bibliothek zu gehen, du brauchst nicht auf die Universität zu gehen, du brauchst nicht einmal einen Prediger zu fragen. Jesus sagte, ihr seht es und erkennt von selbst. Es ist ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber sobald du es siehst, weißt du, dass der Sommer kommt. Ich glaube, dass jedoch noch mehr in diesem Gleichnis drinsteckt. Ich glaube, dass sich Jesus hier ganz bewusst auf Joel 1,12 bezog. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt noch Lukas 21,29 mit Joel 1,12 vergleichen. Lukas 21,29. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Was heißt es in Joel 1,12? Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ich glaube, dass Jesus hier ganz bewusst einen Bezug zu Joel herstellt. Die Verwüstung, die kam, hatte Auswirkungen auf den Feigenbaum Israel und hatte Auswirkungen auf den Weinstock, die Gemeinde und auf alle Nationen. Aber am Ende dieses Zeitalters wird es einen Prozess der Wiederherstellung geben. Jesus erwähnt den Weinstock nicht, weil sich das auf eine geistliche Wiederherstellung bezieht, die in dieser speziellen Art von Prophetie in Lukas 21 deplatziert wäre. Aber er schloss sehr wohl die politische Wiederherstellung Israels ein, des Feigenbaums und aller Bäume. Und was sind alle Bäume? Alle anderen Nationen. Wir waren in Israel, als Israel eine Nation wurde. Das war am 15. Mai 1948. Wir waren dort, als das britische Mandat aufhörte und Israel zum ersten Mal seit mindestens 1900 Jahren oder noch länger eine eigenständige, unabhängige Nation wurde. Wir sahen das Ende des britischen Mandats und die Geburt des Staates Israel. Einige Jahre später waren wir in Ostafrika. Wir gingen als Missionare nach Ostafrika, als es noch britisch Ostafrika hieß. Und als wir das Land wieder verließen, waren es bereits zwei unabhängige Nationen geworden und eine dritte war kurz vor der Entstehung. Tansania, Uganda und Kenia. Was ist das? Das sind alle Bäume, die zu Knospen beginnen und Blätter bekommen. Eines der größten politischen Phänomene unserer Zeit ist die feste Entschlossenheit aller Nationen, das Joch des Kolonialismus und Imperialismus abzuschütteln und eigenständige Nationen zu werden. Auf dem afrikanischen Kontinent sind seit Ende des Zweiten Weltkriegs fast 50 neue Staaten entstanden, von denen ich soeben drei genannt habe. Was ist das? Das sind alle Bäume, die zu Knospen beginnen und Blätter bekommen. Wir waren in Kenia, als das geschah. Die Afrikaner sagten damals, wir wollen nicht von einer fremden Rasse regiert werden. Wir möchten nicht, dass uns jemand seine Sprache, seine Bräuche und all diese Dinge aufdrückt. Wir sind ein eigenständiges Volk. Wir möchten unsere eigene typische Kleidung tragen, unsere eigene Sprache sprechen und unsere eigenen Bräuche pflegen. Und das, was sie sagten, wurde überall auf der ganzen Welt gesagt, in Südamerika, Afrika oder Asien. Überall wirkt dasselbe Prinzip, welches: Alle Bäume beginnen zu knospen und bekommen Blätter. In einer Gegend, wo die Bäume im Winter ihr Laub verlieren, sehen die meisten Bäume im Winter gleich aus. Ich bin zwar kein Experte, aber ich erkenne kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Bäumen, wenn sie kein Laub tragen. Aber sobald sie Blätter bekommen, werden ihre charakteristischen Merkmale offensichtlich. Und genau das sagen auch die Nationen. Wir sind ein eigenständiges Volk. Wir haben unsere eigenen Bräuche. Wir haben unsere eigenen Sprachen. Wir möchten wir sein. Was ist das? Sie bekommen ihre Blätter. Das Interessante daran ist, dass es heißt, erst der Feigenbaum und dann alle Bäume. Und praktisch die erste Nation, die nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurde, war Israel. und darauf folgten alle anderen Nationen rund um den Erdball, die noch unter Kolonialherrschaft standen. Interessant ist auch, dass viele von ihnen in Israel ein Vorbild sehen. Zunächst einmal dafür, dass man das Joch des Imperialismus abschüttelt und dann dafür, wie man aus einer unterentwickelten, primitiven, am Existenzminimum lebenden Nation etwas macht. Die israelische Regierung hat tatsächlich Vertreter in viele neue Nationen Afrikas entsandt, um ihnen zu sagen, wie man sowas macht. Ihr seht also, wie exakt und vollständig dieses Bild ist. Der Feigenbaum und alle Bäume bekommen Blätter. Und wenn man zurückblickt, sieht man, dass der Prozess praktisch im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begann. Der Zionismus entwickelte sich damals zu einer internationalen Kraft und gleichzeitig gab es etwa um 1870 oder 1880 die erste öffentliche Ausgießung des Heiligen Geistes in Russland, in Armenien. Dann 1900 in den Vereinigten Staaten, in Topeka im Bundesstaat Kansas, in Los Angeles dann 1904, in Großbritannien 1906. 1906 und 1907 Schweden, Norwegen, Dänemark. Und dann begann der geistliche Regen überall auf der Welt. Das ist also das Bild, das wir vor Augen haben. Der Prozess der Wiederherstellung. Der Feind, der Weinstock, der Feigenbaum und alle anderen Bäume. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.